Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zum heutigen Gottesdienst. Wir starten mit Gebet. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du der bist, der ewig und beständig ist. Dass du der bist, der nicht vergehen wird und dass wir in dir das ewige Leben haben dürfen. Dass wir in dir eine Zukunftsaussicht haben dürfen, die über die Welt hinweggeht. Und wir bitten dich, dass du uns gerade in diesem Gottesdienst dass die Tatsache wieder neu bewusst machst, dass wir in dir an einem unerschütterlichen Reich verteilt haben. Amen. Wir sind im nächsten Teil von unserer Haggai-Serie, und zwar Haggai 2, 6 bis 9. Und letztes Mal ist ja schon ein bisschen länger her, es ist ja Weihnachten und all das Zeugs dazwischen gewesen. Und ich nehme an, die meisten wissen nicht mehr so recht, um was das gegangen ist. Also, wahrscheinlich haben die alle schöne Notizen gemacht. Das letzte Mal ist es darum gegangen, dass Gott eigentlich das Volk erneut ermutigt. Und er ermutigt sie, indem er sie an Bund und an Auszug aus Ägypten erinnert. Und jetzt geht Gott nochmal einen Schritt weiter. Es ist immer noch die gleiche Prophezeiung am gleichen Tag. Also wir haben da einen Unterbruch gemacht. Und er verheißt etwas noch Größeres, etwas noch Gewaltigeres als der Bund am Sinai, aber auch den Tempel, wo sie jetzt gerade am Bauen sind. Etwas, das nicht mehr durch weltliche Sachen zerstört werden kann. Etwas, das nicht mehr erschüttert werden kann, sondern ewig Bestand hat. Und in dieser Zukunftsaussicht ist jetzt nicht nur der Überrest von dem Volk zur damaligen Zeit eingeschlossen, sondern so sind wir auch heute in das eingeschlossen. Und darum, wenn wir jetzt die Stelle gerade zusammen lesen, Haggai 2, 6 bis 9, aber ich lese Vers 5 noch dazu. Und also ab Vers 5. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herrscharen. Noch einmal, eine kurze Weile, werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr, der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr, der Herrscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr, der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr, der Herrscharen. Ist nochmal Vers 6. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, noch einmal, eine kurze Weile, werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Die Botschaft scheint da auf den ersten Blick ein bisschen zusammenhangslos zu sein. Wir haben vorerst Vers 5 mitgelesen und der Übergang ist irgendwie ein bisschen komisch. Ist doch vorher jetzt um die Ermutigung für den Tempelbau gegangen. Und jetzt wechselt das Thema plötzlich auf etwas ganz anderes, auf Erschütterung. Aber beim genauen Hinschauen sehen wir, dass der Vers eben mit dem Vers 5 direkt zusammenhängt. Direkte Anknüpfung macht mit dem Vers 5. Wo der Vers 5 eigentlich den Bund am Sinai in Blick nimmt, knüpft Gott jetzt direkt an das Ereignis an. Und zwar mit dem Wort noch einmal. Also noch einmal wird es ein Geschehen geben, das mit dem Sinai-Bund, mit dem Auszug aus Ägypten vergleichbar ist. Noch einmal wird es ein Ereignis geben, das von der Wichtigkeit her sogar den Bundesschluss am Sinai eigentlich übertreffen wird. Und der Hebräer 12 fasst eigentlich die Stelle zusammen oder leitet die Stelle für uns schon aus. Das ist sehr gut, da muss ich weniger Arbeit machen. Der hat das für mich schon gemacht, Hebräer 12. Und im Hebräer 12, 26 bis 28 wird da ein grösseres Licht auf die Stelle geben. Wir lesen das. Seine Stimme erschütterte damals, also am Sinai, die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht alleine die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Also der Hebräer zitiert jetzt da der Haggai eigentlich wortwörtlich, aber er leitet die schon aus für uns. Und schauen wir den ganzen Hebräer, den ganzen Abschnitt ab, Vers 11, dann erinnert uns der ganze Abschnitt sehr stark an die ganze Botschaft vom Haggai. Auch da wird zuerst Ermutigung zum Dranbleiben, zum Reich Gottes bauen ausgesprochen. Verse 12 bis 16 zum Beispiel. Und nachher geht der Hebräer auch ein auf den Bund am Sinai, auf das Geschehnis dort. Aber wie der Haggai richtet er jetzt auch den Blick weiter in die Zukunft. Weiter weg vom Sinai-Bund zu etwas viel Besserem, zu etwas viel Größerem. Wo Gott am Sinai durch sein Wort die Erde erschüttert hat und den Bund aufgerichtet hat, wird am Ende der Zeit nicht nur die Erde, sondern der ganze Kosmos erschüttert werden. Und es wird ein ewiger neuer Bund einberufen sein. Der Haggai richtet da also den Blick auf etwas Zukünftiges. Er lässt die Bauarbeiten vom Volk in einer anderen, neuen Dimension einordnen. Es geht nicht um das lächerliche, erbärmliche Bauwerk, wo sie dran sind, sondern es geht um etwas viel Besseres. Das Bauwerk ist nur ein Vorschatten auf das. Aber was ist jetzt das Größere da genau? Und dazu müssen wir uns zuerst mal anschauen, ja, warum werden Himmel und Erde überhaupt erschüttert? Warum braucht es das überhaupt? Und der Hebräer zeigt uns das sehr schön auf. Das Erschüttern muss passieren, damit das Unerschütterliche offenbar werden kann. Ja, der Tempel und das ganze Bauwerk, ja, der ganze Tempelkult hat sich eigentlich beim Volk als nicht beständig erwiesen. Und darum müssen sie ja den Tempel überhaupt gerade neu aufbauen. Wäre der Tempel unerschütterlich, dann wäre er jetzt eben nicht zerstört und müsste nicht neu aufbauen werden. Also es hat sich in Raum und Zeit fürs Volk schon gezeigt, eigentlich der Sinai-Bund ist nicht von Beständigkeit. Der Tempel, den wir da bauen, das ist nicht ewig. Es muss noch etwas Besseres geben. Und darum muss der Tempel da eigentlich ein Vorschatten sein auf etwas Größeres. Und darum ist die Erschütterung nötig, damit etwas Neues, etwas Besseres, etwas Unerschütterliches kommen kann. Und das ist für uns eine praktische Anwendung, die wir gerade mal in unseren Alltag sprechen lassen. Weil oft muss auch unser Leben erschüttert werden. Muss in unserem Leben Erschütterungen geben, in Traditionen, in Sachen, die wir machen, in Überzeugungen, damit eben etwas Besseres, etwas Unerschütterliches, etwas Ewiges in unser Leben kann sprechen. Und da wollen wir uns ganz speziell fragen, ja, wo muss Gott in meinem Leben Erschütterung bringen? Alte Strukturen, Traditionen, vielleicht ihr Glauben, wo wir schon lange dranhängen, wo uns beeinflussen. Und ein falsches Gottesbild, das vielleicht erschüttert werden muss, damit etwas Neues, Unerschütterliches Platz kann haben. Was ist jetzt aber im Haggai genau mit dieser unerschütterlichen Sache gemeint? Der Hebräer bezieht das ja ganz direkt und eindeutig im Vers 28 aufs Reich Gottes. Auf das unerschütterliche Reich, das wir empfangen. Und das unerschütterliche Reich empfangen wir durch Jesus Christus. Es wird also durch Jesus Christus initiiert. Und so sind wir als Gemeinde und als Leib Christi in das unerschütterliche Reich eingeschlossen. Denn die Gemeinde ist das Repräsentant auf dieser Erde für das Reich Gottes. Und darum wird die Gemeinde nicht untergehen, darum wird die Gemeinde nicht aufhören. Die ganze Welt, Himmel und Erde wird erschüttert werden, aber die Gemeinde Gottes, der Leib Christi, wird nicht untergehen. Weil wir eben Anteil haben an dem unerschütterlichen Reich Gottes. Weil wir eben zu dem unerschütterlichen Reich gehören. Wo das Volk momentan an einem vergänglichen Tempel baut. Ein Tempel, der 70 nach Christus vollständig auf den letzten Stein zerstört werden wird, hat Jesus Christus einen wahren, unerschütterlichen Tempel aufgerichtet. Und das ist extrem wichtig für uns. Denn durch das können wir im Angesicht von diesen kosmischen Erschütterungen nicht in Panik verfallen. Ja, darum müssen wir im Angesicht von Unruhe, von Endzeitsängst eben nicht irgendwo in Panik fallen, sondern mit der Gewissheit, dass wir auf ein unerschütterliches Reich warten und schon Anteil haben. Und darum können wir die Zeitung am Morgen aufmachen und wieder von Krieg, von Wirtschaftskrisen, von Seuchen, von Verfolgung, von schlimmen Sachen lesen. Und die Sachen sind nicht einfach nicht von Bedeutung. Das sind nicht einfach Sachen, wo wir jetzt sagen können, ja, wir sind Christen, das interessiert uns ja nicht. Nein, wir leben ja gleich auch in dieser Welt. Aber wir können es aus einer anderen Perspektive sehen. Nämlich aus einer Perspektive, die eine Ewigkeitsperspektive hat. Jesus sagt im Blick auf genau seine Sachen, die passieren im Lukas 21, Vers 28, wenn aber diese Anfänge, dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil euer Erlösung naht. Haben wir das schon mal gemacht, dass wir am Morgen aufstehen, Nachrichten aufstehen, verzweifelt an dem ganzen Zeugs, das in dieser Welt läuft und wir stehen auf, erhebt unsere Häupter und lobet Gott für das, was er macht. Dass Gott so unerschütterlich reich ist von uns. Haben wir das schon mal gemacht? Vielleicht ist das mal eine gute Übung, um das in Anspruch zu nehmen, was die Bibel uns sagt. Ja, Gott wird Himmel und Erde nochmal vollständig erschüttern, sodass nichts übrig bleiben wird. Doch für alle, die zu Jesus Christus gehören, ist das eben nicht eine angstvolle Botschaft, sondern eine Freudebotschaft. Denn es bedeutet, dass am Ende das Vergängliche weg wird sein und wir nur noch das Unvergängliche, Ewige dürfen haben. Gott spricht da also eine Ermutigung aus, die über die Endzeit hinweg reicht. Und damit gilt der Auftrag zum Tempelbau auch für uns heute noch. Unabhängig von den weltlichen Umständen. Das ist das, was Jesus uns mit dem Missionsbefehl weitergegeben hat. Ja, Evangelisation und Gemeindebau ist Bau am ewigen Reich Gottes, am ewigen weltweiten Tempel. An dem Werk, wo wir durch seine Gnade Anteil haben. Aber Gott sieht eben in dem auch die Realität von dem Werk. Er sieht auch, dass wir oft Rückschlag, Entmutigung und Probleme haben in diesem Weg. Wie schnell sind wir doch in unserem Gemeindebau entmutigt. Wir resignieren, sehen, da sind nur Probleme rum, da sind nur Schwierigkeiten. Das ist doch alles nur erbärmlich, was wir machen. Aber gerade da spricht Gott auch zu uns als ganze Gemeinde. Sei stark, denn ich bin mit dir. Wenn Gott mit unserem Gemeindebau ist, dann wird das langfristig auf die Ewigkeit raus immer gut kommen, immer Bestand haben. Der Haggai spricht da also von einer Erschütterung nicht als Gericht primär. Auch wenn man viel in der Bibel, wenn man das Erschüttern von Himmel und Erde, das hat immer mit dem Gericht zu tun, ganz vielen Bibelstellen. Aber da hebt der Haggai raus, dass das für uns eben nicht das Gericht ist. Für uns, wir warten nicht aufs Gericht, sondern wir warten auf die Erlösung, auf das Unerschütterliche, das kommen wird. Und so hat er eigentlich das Gnade im Fokus. Gnade, die am Ende der Zeit vollkommen sein wird. eine Gnade, die die ganze Welt einschliessen kann. Und das sehen wir im nächsten Vers, im Vers 7. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscharen. Erneut wird eine Erschütterung angekündigt. Und das Mal sollen alle Heidenvölker erschüttert werden. Und das ist der zeitliche Ablauf von dem Vers wichtig. Nachdem Gott alle Heidenvölker erschüttert wird, wird der Ersehnte oder das Kostbarste von allen Heidenvölkern kommen. Es gibt da also einen klaren Ablauf. Und wir müssen uns fragen, wer oder was ist denn das Ersehnte? Oder andere Übersetzung übersetzen mit Kostbarste von allen Heidenvölkern, die da kommen sollen. Und genau über die Übersetzung von dem Wort gibt es ganz viele Diskussionen und ich könnte jetzt da eine halbe Stunde über die Diskussion reden. Es ist leider mittlerweile in den heutigen Übersetzungen wird oft und die Heidenvölker werden ihre Kostbarkeiten bringen. Englische Übersetzungen machen das oft auch, die neueren. Und das hat ein bisschen so den Trend, dass man heute eher vorsichtig ist, um etwas direkt messianisch zu übersetzen. Dort tut man lieber vorsichtiger übersetzen. Aber eigentlich, wenn man den Kontext anschaut von dem Vers, wenn man anschaut, um was das geht, und auch mit dem Hebräer 12 die Auslegung davon anschaut, ist eigentlich klar, dass das Ersehnte, das Kostbarste, eigentlich der Messias sein muss. Dass das Jesus Christus sie muss, wo ein Teil der Völker darauf wartet, sich darauf sehnen, dass das Kostbarste ist, was ihnen passieren kann. Im Römer 8, 22 bis 23 hebt der Paulus heraus, dass die ganze Schöpfung auf die Wiederkunft von Jesus Christus wartet. Ja, sie herbeisehnt. Römer 8, 22 bis 23, lesen wir das. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit den Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgaben des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzens die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Und sage auch, wenn die meisten Menschen offensichtlich heute sich nicht nach Jesus sehnen, sich nicht Jesus als Kostbarstes vorstellen können, ist doch die Realität so, dass nichts Kostbarstes und Ersehnenswertes für die Heidenvölker geben kann, als das, was Jesus Christus ist. Sein erstes und sein zweites Kommen ist damit also klare Erfüllung von dieser Prophezeiung im Haggai. Wir sehen da wieder so eine typische Prophetie-Sache, dass es immer wieder eine Kurzzeit, eine mittelfristige und eine langfristige Erfüllung gibt. Und ich möchte einfach auf zwei Aspekte ganz kurz eingehen von dieser Erfüllung. Und die erste mittelfristige Erfüllung war, dass eigentlich durch das Erschüttern der Heidenvölker ganz viel passiert ist. Nämlich das persische, griechische und römische Reich, die nach dem Haggai gekommen sind, die haben das politische, das Weltgeschehen erschüttert grundlegend. Und aus dem heraus ist eigentlich die Geburt von Jesus Christus erst auch so möglich geworden. Ja, nur durch das Erschüttern der Völker hat nachher auch das Evangelium überhaupt zu den Heidenvölkern so einfach getragen werden. Also die Erschütterung der Heidenvölker bis zur Geburt und der Kreuzigung Jesus hat eigentlich dazu geführt, dass die Heidenvölker überhaupt können erreicht werden. Aber der Hebräer 12 weist da jetzt eben die Stelle noch weiter weg zu einer längerfristigen Erfüllung. Weiter in die Zukunft aufs zweite Kommen von Jesus Christus. Denn wenn Himmel und Erde vergehen wird, werden auch alle Völker mit erschüttert werden. Ein für alle Mal. Und auf diese Auslegung werden wir dann am Ende vom Haggai, in den Versen 20 bis 23, noch ein genauer darauf eingehen, weil dort wird das nochmal aufgenommen. Jesus Christus ist also das Ersehnte von der ganzen Welt, das Kostbarste, was die Welt je hätte können bekommen. Und er ist nicht nur für eine bestimmte Region oder ein bestimmtes Volk gekommen, sondern für jeden, der an ihn glaubt. wo der Sinai-Bund nur für Israel, nur und ein paar wenige Proselyten gewesen ist, gilt der neue Bund jedem, der durch den Glauben an Jesus Christus Anteil an dem unerschütterlichen, ewigen Leben mit Gott hat. Wie Jesus das auch im Johannes 6,40 so wunderbar sagt. Johannes 6,40 lesen wir. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wir lesen da vom ewigen Leben und wir lesen von Auferweckung, von Wiederherstellung, von einem Unerschütterlichen, der kommen wird. Und so haben wir Anteil durch den Glauben an dem. Und vielleicht ist Jesus Christus für dich noch nicht der Ersehnte, noch nicht das Kostbarste, was du dir vorstellen kannst. Dann will ich dich ermutigen, lehre Jesus kennen. Gang dem nach, forsch nach. Vielleicht ist der Glaubenskonkurs für dich jetzt gerade nötig, dass du dich mal mit dieser Frage auseinandersetzt. Wer ist Jesus Christus für dich? Es ist nicht eine harmlose Frage, die du dir stellen kannst, sondern es ist eine Frage, die eine Ewigkeitsrelevanz hat. Und wenn die Erschütterung gekommen ist, wird es zu spät sein, zum Umkehren. Darum bitte ich dich, mach dir die Gedanken, kehr um zu Jesus Christus und nimm ihn als Herr und Retter an. Für die, die aber bereits zu Jesus gehören, führt uns die Stelle noch etwas anderes vor Augen. Wenn Jesus Christus das Ersehnte, das Kostbarste ist für alle Heidenvölker, ist es für uns auch ein Anliegen, ein Sehnen danach, dass alle Heidenvölker ihn kennenlernen. Wir bauen ja nicht nur einfach an unserem schönen Nest hier in Kissen, dass wir es ein bisschen gut haben miteinander. Das ist alles gut und recht und auch wichtig. Aber wir bauen ja am weltweiten Reich Gottes. Am weltweiten ewigen Tempel. Und Gott will, dass alle zur Erkenntnis von ihm kommen können. Der Haggai geht jetzt weiter und hebt raus, dass eben nicht unser Werk und unsere Ehre ist, sondern dass Gott selber das Haus mit seiner Herrlichkeit füllen wird. Halten wir uns nochmal die Situation vor Augen, in was für eine Situation der Haggai die Prophezeiung spricht. Es ist am Laubhüttenfest, an dem Tag, wo eigentlich der salomonische Tempel ein paar hundert Jahre vorher eingeweiht worden ist. Und jetzt steht das Volk vor dem Scherbenhaufen, vor dem erbärmlichen Bauwerk. Und sie betrauern das und sie resignieren schon fast wieder. Und da sagt Gott zum Volk, dass es nicht um ihren Reichtum und auch nicht um den Reichtum der Heidenvölker geht, sondern darum, dass Gott es ist und aus freien Stücken seine Herrlichkeit gibt. Und das ist eine gewaltige Ermutigung, die uns der Haggai da eigentlich durch das ganze Buch durchzieht. Wir haben das schon im Kapitel 1 immer wieder gesehen. Dass nicht wir und unsere Leistung ausschlaggebend ist für den rechten Gemeindebau oder für den rechten Gottesdienst, sondern Gott selber, der seine Herrlichkeit schenken muss. Wir können viel leisten, aber ohne Gott ist das vergebene Mühe. Gott selber hat sein Ersehntestes, sein Kostbarstes in die Welt gesendet, damit wir durch ihn Anteil an dem unerschütterlichen Reich haben. Wie oft vergessen wir, dass in unserem Ganzen tun und dienen und machen und leisten. Wie oft vergessen wir die simple Wahrheit vom Evangelium. Dass wir nicht für Gott arbeiten, sondern dass wir mit Gott arbeiten müssen. Dass am Ende allein um seine Herrlichkeit und seine Zuwendung zu uns geht. Und das zeigt uns der Haggai so schön auf. Ja, eine Gemeinde, wo Gottes Herrlichkeit nicht ins Zentrum steht, wo Gottes Herrlichkeit nicht anwesend ist, wo Gott nur theoretisch eine Rolle spielt, aber unsere Herzen weit weg von ihm sind, wird das, wo wir uns nur um uns selber drehen, um irgendwelche Ideologien von uns vielleicht auch, oder meinen, wir können Gott noch irgendetwas geben. Das ist eine Gemeinde, die tot ist. Das ist eine Gemeinde, die sinnlos ist. Dann könnte man in Küngeli-Züchterverein gehen. hätten wir mehr davon. Dann haben wir keinen Bestand, wenn die Völker am Ende der Zeit erschüttert werden. Aber eine Gemeinde, wo Jesus Christus ins Zentrum sein Wort lehrt und danach sehnt, nach seiner Herrlichkeit, nach seiner Anwesenheit, nach seinem Willen lebt, der hat Anteil an diesem unerschütterlichen, weltweiten Tempel. Dann darf unsere Gemeinde auch zu einem Ort werden, wo andere externe Leute die Herrlichkeit Gottes erfahren dürfen. Die gewaltige, überwältigende Gnade von ihm dürfen erleben und kennenlernen. Ja, Gott muss im Zentrum stehen. Nicht wir und unsere Heiligkeit, sondern Gott allein gehört ins Zentrum und seine Herrlichkeit. Und das kommt im nächsten Vers nochmal raus. Im Vers 8, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Scharen. Und wir müssen uns wieder fragen, ja, wie passt jetzt wieder der Zwischenzug in den ganzen Kontext hier? Und für das müssen wir den Vers 3 ins Auge nehmen. Und das ist ein wichtiger Grundsatz, dass wir nicht einfach einzelne Verse rausnehmen und sagen, da, guter Kärtli-Vers wieder passt, sondern dass wir den ganzen Kontext auch anschauen. Und wenn wir Haggai 2, Vers 3 lesen, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Was ist die alte Herrlichkeit von dem Haus gewesen? Das war der salomonische Tempel gewesen. Und der Salomon, der hat Milliarden zur Verfügung gehabt, um den Tempel zu schmücken. Man sagt, Silber hat keinen Wert mehr gehabt, weil so viel Silber rum war, dass man nicht mehr gewusst hat, was anfangen damit. Und jetzt sagt Gott, Silber und Gold, das gehört mir. Aus menschlicher Sicht ist der Überrest, der jetzt vor dem Werk steht, erbärmlich, schlecht, vergeben. Sie haben all die Schätze nicht mehr gehabt, die der Salomo gehabt hat. Doch Gott verändert da wieder erneut die weltliche, irdische Sichtweise. Gott benötigt ja kein Tempel. Gott benötigt kein Gold, kein Silber. Ja, nicht mal unsere Leistung, nicht mal unser Opfer benötigt er. Aber wir Menschen benötigen Gott und sein Wirken. Gott gehört alles. Er hat ja Himmel und Erde erschaffen und damit Gold und Silber und alles Mögliche. Er ist der Schöpfer von allem. Ihm ist alles und er kann alles haben, wenn er irgendetwas Bedarf hätte. Und er könnte das ohne Problem auftreiben. Gott ist also gar nicht auf unser Silber oder Gold angewiesen. Auf unsere Kostbarkeiten. Und darum geht es im Dienst im Reich Gottes ja auch nicht um unsere Leistung, sondern eben um die Beziehung und die gnadenvolle Annahme von Gott. Dass Gott uns entgegengekommen ist und wir in seiner Gnade dürfen Anteil haben an dem unerschütterlichen, ewigen Reich und ihm dienen dürfen. Gott ist nicht angewiesen auf uns, aber wir sind auf ihn angewiesen. Und darum müssen wir mit Gott arbeiten und nicht für Gott. Gleichzeitig eröffnet uns aber die Aussage auch eine Sicht auf unser eigenes Silber, unser eigenes Gold, unser eigenes Besitz. Wir merken, dass das ja gar nicht uns gehört. Dass wir ja nur Verwalter von dem sind, was Gott uns gegeben hat. Dass wir Verwalter sind vom Besitz Gottes. Und ich weiss nicht, gewisse arbeiten vielleicht in den Finanzen da, die haben ein bisschen Erfahrung, was es bedeutet, Besitztümer von anderen verwalten. Das ist eine Verantwortung. Der Bruno kann uns da vielleicht mal mehr darüber erzählen. Das ist nicht einfach, ah, oh, jetzt habe ich da noch ein Geld, jetzt tue ich das noch in dort oder dort. Nein, man muss sich genau überlegen, was mache ich denn jetzt mit dem? Und so ist es eben auch mit dem, was Gott uns anvertraut, dass wir uns immer wieder überlegen, gehe ich als guter Verwalter mit meinem Besitz um, mit dem, was Gott mir gegeben hat. Für was gebe ich es aus? Wer unterstützt sich damit? Ja, das Volk hat kein Gold und Silber gehabt, aber sie haben den Gott gehabt, der alles gehört. Und das ist für uns und unsere Gemeinde genau so wichtig. Und in dieser Gewissheit, wenn wir leben, dass Gott alles gehört und dass das, was Gott uns gibt und verheißt hat, absolut unerschütterlich und unvergänglich ist. Gott versorgt uns und er ist nicht gütig dabei. Was für ein gewaltiges Privileg ist, dass wir so einen grossen Herd haben. Wir kommen zum letzten Vers, zum Vers 9. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Nachdem Gott hervorgehoben hat, dass er selbst das Haus mit Herrlichkeit füllen wird und ihm alle Schätze und der ganze Himmel und Erde gehören, bringt er erneut eine Verheißung an. Die letzte Herrlichkeit von dem Haus wird grösser sein als die erste. Und die Worte erste und letzte, das sind Zeitbegriffe. Und es ist spannend, dass eigentlich im Haggai kein Unterschied gemacht wird zwischen dem salomonischen Tempel, zwischen dem Tempel, wo sie gerade am Bauen sind. Das ist immer dieses Haus. Aber das Haus ist ja zerstört worden, das ist ja eigentlich ein neues Haus. Aber es ist immer noch dieses Haus. Und das ist ganz spannend, dass Gott uns da eigentlich in seinem Wort einen Hinweis gibt, eben, dass das alles nur ein Schatten ist auf etwas viel Größeres. Dass nämlich der wahre Tempel ewig ist. Dass der wahre Tempel zeitliches Frühes und ein Späteres hat, aber eigentlich ewig ist. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Hinweis auf eben das weltliche Gebäude. Wir sehen da wieder eine Doppelerfüllung auch von dem. Also das Bauwerk wird am Ende nach seiner Vollendung noch herrlicher sein. Und wenn wir jetzt die Geschichte durchgehen, so finden wir beim Herodes den grossen Versuch, die Prophezeiung vom Haggai zu erfüllen. Es ist ganz spannend, der Herodes der Grosse, der hat den Tempel zum wahnsinnigen, unvergleichbaren Bauwerk ausbauen lassen. Wir lesen das im jüdischen Geschichtsschreiber Josephus, gibt es ganze Kapitel über die Beschreibung von dem Tempel und das ist wahnsinnig, wenn er das beschreibt, da kann man eigentlich nur in Staunen kommen. Und er schreibt über die Intention vom Herodes der Grosse folgendes. Er ging nämlich daran, den Tempel Gottes in weit größerem Umfang und viel höher zu errichten, denn er glaubte, dieses Werk müsse, wenn es vollendet wird, wie es auch wirklich der Fall war, herrlicher sein als alles, was er bisher zustande gebracht. Und er würde sich dadurch ein dauerndes Andenken sichern. Und der Herodes der Grosse hat sein Vorhaben tatsächlich erfüllt. Er hat es nicht ganz erlebt. Die Fertigstellung vom Tempel ist ein bisschen später dann abgeschlossen worden, wo er nicht mehr gelebt hat. Aber das Ziel von Herodes war, das Bauwerk, den Tempel, zum herrlichsten Bauwerk zu machen, wo man sich überhaupt vorstellen kann. Und damit eigentlich die Prophezeiung im Haggai auf sich selber zu erfüllen und seine Macht damit und auch seinen Anspruch zu zementieren. Und man kann sagen, er hat das erfüllt. Weil sogar im unfertigen Zustand sind die Jünger begeistert von dem Bauwerk gewesen. Wir lesen das in Markus 13, Vers 1. Und als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Was sagen Sie über den Tempel, über den herodianischen Erweiterungsbau? Und doch hebt Jesus raus und korrigiert ihn und sagt, das Haus, das ihr da seht, das ist vergänglich, das ist nur weltlich. Es geht um etwas viel Wichtiges im Vers 2, sagt dann Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, siehst du dieses große Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und die Prophezeiung von Jesus ist 70 nach Christus wortwörtlich erfüllt worden. Das lesen wir auch beim Josephus. Er beschreibt, dass durch den Tempel angezündet worden ist und durch das hat das Gold in dem Tempel angefangen zu schmelzen und das ist in den Zwischenräumen von diesen Steinen gegangen. Und darum haben die Römer jeden Stein von dem Tempel auseinandergenommen, um das Gold rauszukratzen. Also die Erfüllung von dieser Prophezeiung von Jesus ist wortwörtlich Tatsache erfüllt worden. 70 nach Christus hat das Gebäude nicht mehr existiert. Und damit kommt auch raus, dass Jesus das sagt, dass er selber der Tempel ist. Und seine Gemeinde Anteil, ein Baustein in dem Tempel darf sein. In einem Bauwerk, das nicht untergeht. In einem Bauwerk, das ewig sein wird. Und es ist so schön in Offenbarung 21, Vers 22 steht fürs neue Jerusalem. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Es braucht kein Gebäude mehr, weil Gott selber der Tempel ist. Wir dürfen den Anteil jetzt schon an dem ewigen Bauwerk Gottes haben. Was für eine herrliche Tatsache, dass wir jetzt schon wissen dürfen, dass wir kein irdisches Bauwerk mehr brauchen für den Gottesdienst. Dass wir keinen irdischen Ort mehr aufsuchen müssen, irgendwo in das Allerheiligste gehen einmal im Jahr, damit wir Beziehung zu Gott haben dürfen. Sondern dass wir direkt zu dem Bauwerk Gottes gehören. Und an dem ewigen Ort wird Gottes Friede vollkommen sein. Gottes Friede, Shalom, heisst das auch im Hebräischen da. Und das ist dabei mehr als nur Abwesenheit von Krieg, der Friede, der da gemeint ist. Es ist Vollkommenheit, Ruhe, Sicherheit, Wiederherstellung. Es ist der Ort, wo kein Tod, kein Schmerz, kein Leid, keine Zerstörung mehr sein wird. Es ist das unerschütterliche Ewige. Und mich hat kürzlich so gewaltig beim Lesen von der Offenbarung, der Zusage in Offenbarung 3,12 überwältigt. Wer überwindet, dem will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Das ist eine Verheißung, die Gott uns macht, dass wir eine Säule in seinem Tempel werden sein. Und wir nie mehr rausgehen werden. Das ist Heilsgewissheit, die Gott uns da zuspricht. Wir haben Anteil nicht an einem weltlichen Gebäude, das irgendwo wieder zerstört werden wird, sondern wir haben Anteil als feste Säule in dem ewigen Bauwerk Gottes. Ja, wir haben ewigen Anteil an dem Friedensort. Wir müssen unseren Frieden nicht in dieser Welt suchen, sondern in Jesus Christus allein. Der, der alles im Alles ist. Der, der vollständig alles wiederherstellen wird. Und damit ist auch unser Gottesdienst, den wir heute feiern, viel mehr als nur Äußerlichkeiten. Viel mehr als nur einer, der da vorne steht und Krawatte wieder anhat. Nein, es geht um viel mehr. Es geht um Ewigkeit. Es geht um etwas, das Bestand haben wird. Und wo wir jetzt schon dürfen Anteil haben. Wir dürfen jetzt Tempel Gottes sein, als ganze Gemeinde. Und in dieser Realität, wenn wir jetzt leben, wie wir feststehen auf dieser unerschütterlichen Gewissheit Gottes. Auf Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender von allem. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus Christus, du bist der Anfang und das Ende, der Vollender von allem. Du bist der, der uns so eine gewaltige Verheißung gegeben hat, dass wir Anteil dürfen haben an dem unerschütterlichen, ewigen Reich. Und dass das Reich jetzt schon da ist, dass wir jetzt schon durch deinen Heiligen Geist dürfen hinzugefügt worden sein, versiegelt worden sein mit dem Anteil. Dass wir nicht erst warten müssen, bis Himmel und Erde erschüttert ist, sondern jetzt schon in dieser Gewissheit dürfen leben, dass dein Friede vollkommen sein wird. Herr, und wir bitten dich, dass du uns als deine Bausteine weiterhin brauchst, Herr, gerade da in Kisen, dass wir dürfen ein Zeugnis sein auf das Ersehnte, wo du bist, auf das Kostbarste, wo du für alle Völker sein darfst. Und Herr, da bitten wir dich, dass du uns auch immer wieder zeigst, was unser Auftrag da ist. Was unser Dienst mit dir darf sein in dieser Zeit. Dir ist Lob und Ehre. Amen.